Hallo Nils.
Hallo Nikolai.
Hast du auch den Eindruck, viel zu wenig Geld zu haben wie der Staat?
Also ich weiß nicht, ob ich weniger Geld habe als der Staat momentan, aber auf jeden Fall immer zu wenig, wie jeder andere normale Mensch wahrscheinlich auch. Was der Staat aber zu wenig hat, das werden wir heute nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen.
Na dann, let's go. Ja, Nils, so wie wir gerade angekündigt haben, geht es in diesem Podcast über das Thema Geld. Wir haben uns das spannende Buch Mythos Geldknappheit von Maurice Höfgen vorgenommen. Und ja, in diesem Buch geht es um ja die Modern Monetary Theory.
Das ist eine kurz MMT, also das werden genau. Wir jetzt nicht immer voll aussprechen, da verhake ich mir die Zunge heute.
Und diese Theorie, die gibt es aus den USA, ist die entstanden, also manche sagen so Anfang des 20. Jahrhunderts, gibt verschiedene Bezüge, woher man sagen könnte, dass die entstanden ist. Und hier ist Maurice Höfgen, der, wie ich finde, das total zugänglich mal in einem Populärsachbuch zusammenbringt, was das eigentlich bedeutet. Und was es überhaupt heißt, ein Staat zu sein und Geld zum Ausgeben zu haben. Hast du da noch was zu ergänzen zu dieser Kurzzusammenfassung des Buches?
Alles gut, ich bin da vollkommen einverstanden. Wir haben gleich nochmal ein bisschen Zeit, uns auf die Hauptthemen und alles ein bisschen zu fokussieren. Was ich wieder ganz spannend fand, ist, ich habe Maurice Höfgen natürlich wie immer gegoogelt, um zu gucken, was da so hintersteht.
Sehr fleißig.
Background-Check muss sein. Und ja. nicht nur ist er Ökonom und wirklich Fachmann in seinem Gebiet, sondern auch wieder 96er Jahrgang. Das heißt also wieder unsere Generation. Und ich bin erstaunt, was gerade an krasser Literatur, möchte ich es jetzt nicht unbedingt nennen, weil Literatur ist vielleicht der falsche Begriff dafür, aber an krasser Lektüre aus dieser Generation kommt. Also zumindest, was wir im Podcast haben. Da bin ich sehr begeistert. Und freue mich darauf, das Buch zu besprechen. Bevor wir das aber ansetzen, ich muss mich noch entschuldigen, ich war vergesslich beim letzten Mal. Und Nikolai hat es leider auch vergessen. Wir haben nämlich eigentlich ja immer gesagt, wir wollen die Leseschwierigkeit eines Buches noch bewerten. Mit 1, 2, 3, 4, 5 hatten wir, glaube ich, gesagt. Und ich glaube, das letzte Buch war tatsächlich eine 2 vom Leseschwierigkeitsgrad her. Eins würde ich nicht sagen, weil du brauchst schon ein bisschen Hintergrundwissen, um einige Konzepte zu verstehen. Aber es war leicht lesbar. Also ohne, dass ich mich jetzt hätte noch tiefer reinlesen müssen in die Materie, habe ich das Buch super verstanden. Das wird heute, das nehme ich schon mal vorweg, ein bisschen anders sein. Wie war das für dich?
Ja, ich würde auch so von einer 2 ausgehen. Ich finde es immer sehr schön, wenn Texte so ihre philosophischen Gedanken so wirklich selbst entfalten. Und nicht so schlagwortmäßig sagen, ich finde, man sollte da deliberativ rangehen, wie Habermas das macht, und dann schalten direkt 50% der Leute mindestens weg, weil wer weiß schon, was deliberativ ist. Also dafür musst du ja schon fast ein Philosophiestudium mal angefangen haben. Genau, und dieses Mal würde ich auch sagen, sind wir nicht bei einer 2, aber da gehen wir, würde ich mal sagen, am Ende eher drauf ein.
Sehr gerne. Vielleicht, ich drehe den Spieß mal um. Die erste Frage, wie immer, aber diesmal an dich. Wie fandst du es?
Ja, ich habe dieses Buch das erste Mal vor, glaube ich, 4, 5 Jahren gelesen. Da war ich sehr begeistert von diesem Buch, weil ich dann direkt dachte, wow, krass, ich habe diese Theorie, die höre ich zum ersten Mal, es ist so ein völlig neuer Blick. Ich fand die Argumentationsweise sehr schlüssig und ich habe gedacht, wow, ich bin total interessiert, mehr über dieses Thema zu erfahren, mehr zu schauen, was es denn jetzt eigentlich bedeutet, als Staat ökonomisch zu denken, was bedeutet das für meine eigene Perspektive in Bezug auf Politik und so weiter. Und das fand ich total schön, dass es mir so völlig neue Perspektiven und völlig neue Denkweisen beigebracht hat. Jetzt war es nochmal für mich ein ganz anderes Erlebnis, weil Maurice Höfgen, wie du es auch gesagt hast, ist Podcaster, hat viele Videos gemacht und ich habe ihn seitdem auch sehr viel verfolgt. Das heißt, für mich war es so ein bisschen heimspielmäßig. Ich habe viele dieser Gedanken, viele dieser Vergleiche, die er auch in dem Buch aufzählt, schon sehr oft gehört. Und dementsprechend war es für mich wie nochmal so ein Fresh-Up von Gedanken, mit denen ich jetzt schon längere Zeit unterwegs bin. Genau. Und da interessiert es mich natürlich bei dir, weil du hast ihn gegoogelt. Das heißt, ich glaube mal, du hast ihn vorher noch nicht gekannt. Nee. Wie war es denn für dich?
Spannend. Also ich muss dazu sagen, ich habe die Modern Monetary Theory auch so, ich möchte mal sagen, 2019, 2020 kennengelernt. Nicht über ihn, sondern als aufkommendes Konzept, was ich damals interessant fand, aber als Konzept verstanden habe und weniger als umsetzbaren Mechanismus. Gerade auch, weil viele Ökonomen, die ich bis heute sehr gerne verfolge, da nicht unbedingt den Fokus drauf legen. Guter Podcast, um mal so ein bisschen in die Makroökonomie reinzukommen oder sich das makroökonomisch aufdröseln zu lassen, ist zum Beispiel Beyond the Obvious. Das ist auch ein sehr spannendes Machwerk, wo man sich mit diesem ganzen Thema auch so Makroökonomie ein bisschen besser auseinandersetzen kann und auch mit dem, was ist das jetzt eigentlich für uns, was bedeutet das eigentlich für uns. Darüber habe ich auch diese Modern Monetary Theory kennengelernt und bin jetzt durch das Buch nochmal ganz anders auf diese Thematik gekommen, weil es aus dieser Konzeptphase für mich raus ist. Es ist jetzt wirklich etwas greifbarer geworden. Also Maurice Höfgen hat einen Stil an den Tag gelegt, der mir bei den Büchern, wo wir sonst immer die Polemik vorgeworfen haben, gefehlt hat. Nämlich, dass er ganz klar sagt, hier, ich erkläre erstmal einen Sachverhalt, der ist so und so und das ist unumstößlich. Und das hat er super gemacht. Also da kann ich nichts zu anmerken. Seine faktische Analyse und seine faktische Darstellung von wirtschaftlichen Faktoren und von wirtschaftlichen Mechanismen ist einwandfrei gewesen. Bisschen viel Palaver drumherum, man hätte das alles kürzen können. Aber hier geht es jetzt erstmal nicht um den Schreibstil, sondern um den Inhalt. Und da hat er wirklich super erklärt. Dann hat er die Probleme aufgeworfen, die damit einhergehen, was er auch toll gemacht hat. Er hat es ein bisschen sehr verknappt bei den Problemen. Und dann geht er in seine Lösungsansätze rein, die ich sehr, sehr spannend finde. Es gibt Sachen, die hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Also er bringt Konzepte an den Tag, wo ich bis jetzt immer gedacht habe, Mensch, ob das wirklich so aufgehen kann. Und er räumt mit Mythen auf, die, glaube ich, sehr, sehr verbreitet und sehr, sehr problematisch sein können. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Er ist leider sehr stringent in seiner Linie und guckt sehr wenig nach links und rechts. Und das hätte ihm manchmal ganz gut getan. Bei einigen Argumenten, da gehen wir gleich noch drauf ein. Er sagt am Anfang zum Beispiel, also die Modern Monetary Theory greift ja zum Beispiel nicht so unbedingt in Europa. Das ist ja ein anderes Währungskonzept hier. Und sagt dann, naja, wenn ich jetzt von MMT rede, dann bitte an Staaten, die USA oder sowas denken. Oder an die Vereinigten, ans Vereinigte Königreich. Oder irgendwie sowas. Ne? Weil die können ja selber, die haben eine eigene Zentralbank, die können selber Währungen herstellen. Europa ist immer ein schlechtes Beispiel. Da gehe ich nachher nochmal ganz kurz drauf ein und dann kommt er ganz kurz mit Europa und lässt es dann wieder weg. Wo ich sage, ja, Währungsunion ist schwierig als Thema, aber betrifft uns ja auch unmittelbar. Also da hätte ich ein bisschen mehr mir gewünscht und ich sag mal, es gibt ja auch Staaten, in denen Modern Monetary Theory mehr genutzt wird als Konzept oder schon eher in der Ausführungsphase ist. Dahin Vergleiche zu ziehen, die ein bisschen tiefgreifender wären, hätte ich mir auch gewünscht. Aber ansonsten tolles Buch, ist auf jeden Fall sehr informativ. Er hat tolle Quellen teilweise genannt. Also immer wenn man eine Seite liest, hat man darunter mindestens eine Quellenangabe. Also falls man sich diese ganzen Quellen mal durchgehen möchte, da kann man bestimmt auch auf jeden Fall noch was lernen. Ja, also kann ich zu sagen, kompetent, toll, Schreibstil ein bisschen ausbaufähig, aber darüber kann man sich streiten.
Ja, sehr gut. Ich kann dir da auch zustimmen. Also ich finde, in manchen Teilen habe ich mir gedacht, okay, ist das Kapitel jetzt nicht nochmal eine Umschreibung des vorigen Kapitels oder sowas? Also dass das ein bisschen ausschweifend war. Ja. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich habe dieses Buch dadurch auch den Eindruck, ziemlich gut verstanden zu haben. Und das fehlt mir dann oft an anderer Stelle. Bei manchen Büchern, die dann einfach in zwei Sätzen ein komplettes Konzept erklären wollen und ich das dann völlig überlese oder in dieser Kürze nicht, ja, greifen kann.
Gehen wir mal direkt drauf ein, weil du das gerade schon sagst. Also ich habe jetzt mal so ein paar Punkte, ein paar Bullet Points rausgenommen, die so als auch als Überschriften bei ihm stehen. Zum Beispiel ein Thema ist, der Staat ist kein Haushalt. Hat er ja,
ja
auch
sehr gut.
Ganz klar beschrieben, ist ja auch der Einstiegspunkt. Das ist ja die Kernthese der ganzen MMT.
Genau, lass uns einsteigen damit, was MMT eigentlich bedeutet. Das ist doch eine gute Idee.
Genau. Dann, also erstmal, der Hauptsatz, den ich gerade gebracht habe, geht ja schon in die richtige Richtung. Also der Staat ist kein Haushalt. Also das klassische Bild der schwäbischen Hausfrau, da nehme ich jetzt den Politik-Sprech mal wieder auf, ist einfach fehl am Platze. Der Staat muss nicht ins Plus gehen, wie ein Privathaushalt. Ein Privathaushalt darf eigentlich nicht ins Minus oder sollte eigentlich nicht im Minus bleiben. Ein Staat muss im Minus bleiben, weil, und das ist ja auch ganz klar, ganz grob gesagt, gehen wir jetzt mal schön wieder von der Politeia aus und wir gründen einen Staat. So, du gehst zusammen und holst die Leute ran, die ganzen Aufgaben, die du brauchst, erfüllen wollen und die Leute sagen jetzt, gut, wir wollen jetzt hier arbeiten, wir brauchen Kohle. Dann gibst du Kohle raus und bist in dem Moment schon im Minus. Und das ist auch vollkommen richtig so. Du kannst nicht dastehen und sagen, so, ich habe jetzt als Staat hier, ich kriege jetzt erstmal von euch 600 Euro Steuern von jedem.
Genau, und da finde ich, hat er auch super Metaphern drin oder Vergleiche. Und das, womit er es dann oft vergleicht, ist entweder ein Pizzabäcker, der sagt,
der Gutschein, ja.
Genau, der Gutscheine verteilt und sagt, hier, ich mache einen neuen Laden auf und am besten irgendwo, wo es eben keine Währung gibt, ich verteile erstmal Gutscheine, damit ihr zu mir kommen könnt und im Austausch für die Pizza mir die Gutscheine gibt. Und auf der anderen Seite ist es dann Monopoly, wo man ja auch nicht sagt, bevor irgendjemand überhaupt einsteigen kann in Monopoly, zahlt erstmal irgendwie Geld ein. Also ich meine, kann man natürlich machen, wenn man um Geld spielt. Aber ansonsten ist es ja so, dass man anfängt zu spielen und dann verschuldet sich die Bank sozusagen, beziehungsweise die Bank gibt das Geld raus. Das heißt, alle SpielerInnen haben erstmal Geld, was aus der Bank gekommen ist. Sonst könnte man ja gar nicht anfangen. Das heißt, wenn man ein Staat ist oder wenn man eben die Bank bei Monopoly ist, muss man erstmal Geld herausgeben, damit man Geld zurückbekommen kann. Weil sonst ist ja die Frage, woher bekommen die Leute überhaupt das Geld?
Und das ist ein ganz wichtiges Konzept jetzt, was du ansprichst und was er auch schon hinleitet, weil das fehlt, glaube ich, vielen in dem Gedanken von, wie funktioniert Staat und wie funktionieren Banken. Monopoly fand ich jetzt den Pizzabäcker ein schöneres Beispiel als Monopoly, weil bei Monopoly hast du eine Summe X, die die Bank hat. Wenn du irgendwann dieses Spiel spielst und die Bank gibt zu viel Geld raus, dann kann die Bank kein Geld mehr rausgeben. Ah. Und das ist ja eben nicht, wie es funktioniert. Das
müssen ja, aber Moment. Ja. Da bist du an einem Punkt,
ja.
Was Maurice Höfgen auch wieder beschrieben hat. Es steht, also er meinte zumindest, es steht in den Monopoly-Regeln drin, dass wenn die Bank oder der Staat eben pleite ist, dass dann neue Zettel beschriftet werden können. Das heißt, die Monopoly-Bank kann gar nicht pleite gehen.
Ja, aber im reellen Spiel ist es wieder schwierig. Aber sag mal, was bei Monopoly.
Hast du das nicht gemacht? Ich habe das immer gemacht.
So reich war ich noch nie in Monopoly, Nikolai. So weit bin ich noch nie gekommen. Ich versuche immer alles zu verschenken. Viel zu sehr Sozialstaat in meinem Kopf drin, als dass ich Monopoly verstehen würde. Nein. Also so ein grundlegendes Geldverständnis, das fand ich ganz gut, dass er das so ausführlich erklärt hat, weil das viele Misskonzeptionen ausräumt, ist die staatlichen, also es gibt verschiedene Arten von Geld. Es gibt Giralgeld, das ist das, was ihr von eurer Bank bekommt. Also ihr nehmt einen Kredit auf und die Bank pumpt Geld raus an euch. Das ist Giralgeld, was eure Bank erzeugt. Die hat das jetzt nicht vorrätig bei sich liegen, das ist eine erzeugte Summe X, die quasi auf euer Konto gebucht wird und bei der Bank quasi als Minus dann drin steht. Und quasi dann als Rückverlagerung wieder bei euch als Minus rausgeht, wenn es an der Bank zurückgeht. Und dann gibt es noch Zentralbankgeld, also diese zwei Arten von Geld werden hier unterschieden ganz grob. Ne? Und auch das Zentralbankgeld ist quasi bloß ein Posten, der erfunden wird, blöd gesagt jetzt, der quasi imaginär aufgebucht wird und dieses Geld wird, blöd gesagt, wieder vernichtet, wenn es zurückkommt. Also nicht vernichtet, aber es geht dann wieder ins Null, weil du ja kein Geld damit erzeugst. Du hast klar, in dem Moment, wo das Geld draußen ist, erzeugst du es, wo es wieder zurückkommt, wird es zurückgenommen. Einer seiner großen Punkte gegen die Inflation übrigens. Also gehen wir später noch drauf ein. Genau. Also ist das grundlegende Verständnis von Schulden nicht, dass du sagst, okay, wir haben jetzt Geld rausgegeben und jetzt müssen wir das ganz schnell wieder einnehmen und das ist jetzt eine riesen Inflation, sondern du sagst, wir haben Geld rausgegeben und alles, was wir als Staat im Minus sind, hat der Privatsektor als Guthaben im Plus wieder da. Und das ist ein Verständnis, das ist ziemlich, das hat bei mir gedauert, bis ich das in seiner Gänze verstanden habe, weil es klingt relativ einfach, sich aber damit auseinanderzusetzen, welche Konzepte damit einhergehen. Das ist ganz wichtig und da muss ich jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, sich damit wirklich mal zur Not kurz Pause drücken, gedanklich auseinandersetzen, mal ganz kurz googeln vielleicht. Das hilft jetzt für das Folgende, was wir alles erklären wollen, ungemein das Prinzip zu verstehen. Also dieses buchhalterische, hier ist Minusposten, da ist ein Plusposten, am Ende kommen wir bei Null raus, im besten Fall. Das ist das Wichtigste.
Genau, und da sagt er ja beispielsweise auch, wenn man die Gesamtverschuldung der Welt nimmt, was kommt dabei raus? Und dann denken ganz viele Leute so, oh ja, alle auf der Welt sind verschuldet, es geht ins Unermessliche. Wahrscheinlich sind die Nettoschulden der Welt, also was andere gegenseitig schulden, das sind wahrscheinlich Billionen über Billionen. Aber nein, die Nettoschulden der Welt sind null, weil sich das alles gegenseitig ausgleicht. Also was der eine einnimmt, das gibt der andere aus. Was der andere ausgibt, nimmt der andere ein. Und auf die Weise ist halt immer die Frage, wer verschuldet sich eigentlich? Das ist auch so ein großes Ding, was einer seiner Professoren, mit denen er zusammenarbeitet, Heiner Flassbeck, immer wieder sagt, es gibt nur drei verschiedene Instanzen, die sich verschulden können. Also entweder verschuldet sich der Staat oder es verschuldet sich der Bürger oder es verschuldet sich ein Unternehmen. Und da ist die Sache, ein Unternehmen verschuldet sich eigentlich nur für Gewinn. Bürger verschulden sich nur in Notsituationen und Bürger müssen das eigentlich sofort wieder ausgleichen, weil es ihnen sonst richtig scheiße geht. Der Staat hat eigentlich gar kein Problem damit, weil der Staat kann ja unendlich viel Geld. Genau, er kann ja unendlich viele Schulden ausgeben. Und deshalb ist dann die Frage, warum sind wir denn eigentlich so geizig mit dem Geld?
Und das ist jetzt da schon der nächste Punkt, den auch Höfgen anspricht, nämlich, dass Geld nicht knapp ist, aber reale Ressourcen schon. Und jetzt kommt es auf den Punkt, wo wir in die Gretchenfrage reingehen. Nicht die Frage ist, haben wir genug Geld? Das ist gar nicht die Frage. Ein Staat hat immer genug Geld. Immer. Ein Staat bezahlt auch immer. Die Frage ist eher, haben wir genug Personal, Energie, Technologie, haben wir genug Ressourcen? Und das ist die eigentliche Frage und nicht, wie viel Geld haben wir jetzt schon ausgegeben. Ne? Jetzt wird es auch spannend, weil jetzt geht es auch um die ganze Inflationsthematik. Also seine These ist, mehr oder minder, wenn der Staat Schulden hat, geht es uns gut, weil jeder Euro als Staatsschulden ist für uns ein Plus auf dem Konto. Blöd gesagt jetzt mal durchgegeben, ne? Weil es in unsere Ressourcen reingeht. Und das kann auch über einen bestimmten Schuldenpunkt hinausgehen. Also dieser schwarze Null zum Beispiel wäre jetzt, wenn wir jetzt nicht die Eurozone als Rahmenbedingung nehmen, ziemlich schädlich für uns. Weil eine Null auf dem Konto des Staates bedeutet auch eine Null auf dem Privatkonto. Ne? Also wenn der Staat nichts mehr rausgibt, dann kann auch nichts mehr bei uns ankommen. Ne? Blöd gesagt jetzt. Und die Frage ist jetzt, wenn der Staat zu viel rausgibt, gibt es da nicht Inflation und Hyperinflation? Geht das nicht total in die Binsen alles? Nein, eben nicht. Weil der Gegenwert, der reelle Gegenwert zur Schuld ist die Ressource, die geschaffen werden kann. Das ist ja das endliche Mittel. Also reden wir jetzt mal von zum Beispiel Personal. Ja? Der Staat kann noch viel, viel mehr Geld ausgeben und, sag ich mal, Geld drucken und Schulden machen, solange noch genug Personal da ist, um neu angekauft zu werden, neu eingelernt zu werden und Gegenwerte zu schaffen, geht das auch nicht in Inflation, weil es ja in einen Sektor reingeht, der wieder Gegenwerte schafft. Genau. Inflation entsteht erst dann, wenn diese Gegenwerte nicht mehr reell vertretbar sind oder diese Gelder erhöht werden müssen, um diesen Gegenwert zu schaffen. Das heißt also, sobald die Ressource knapp wird, dann entsteht Inflation. Ne? Das sieht man es gibt auch viele Arten von Inflation, die er da beschreibt. Also auch von außen die Inflation. Also Inflation ist ja nichts, was wir alleine schaffen. Ein Staat in sich kann ja schwer inflationär werden, wenn er nur für sich existiert und keine Außenwirkungen hat, die mit einwirken. Aber sowas zum Beispiel wie Energie ist eine Inflation gewesen, die wir nicht erzeugt haben, die von außen kam, die wir aber als Inflation wahrnehmen, die ressourcengesteuert ist und wo der Staat jetzt quasi mit dem Geld nachsteuern muss. Das sind Inflationen, die kommen aber nicht durchs Geld, die sind ressourcenverschuldet. Und das ist das nächste Prinzip.
Wobei da auch wieder der Unterschied wäre, wenn man jetzt ganz streng sein will, dass Maurice Höfgen sagen würde, das ist keine Inflation, sondern das ist ein Angebotsschock. Also das heißt, hier ist es einmal so, dass durch eben, wenn wir jetzt Energie nehmen, durch den Angriff von Russland auf die Ukraine und dadurch die konsequent, also die Sanktionen, die gegenüber Russland aufgestellt wurden, dadurch hat Deutschland weniger die Möglichkeit gehabt, auf diesen Überschuss von Energie zuzugreifen, sondern musste sich knappe Energie holen. Und dadurch war es einmal so, also einmal, wo diese Energie besorgt werden musste. Dadurch ist ein Preisanstieg gekommen, der aber nicht kontinuierlich war. Also es war dann ja nicht so, dass es jeden Tag noch mal 10% mehr war, 10% oder so, sondern es war einmal so ein richtig krasser Schock, in dem es sehr hoch gegangen ist. Aber es war kein kontinuierlicher Anstieg. Aber
die Lieferketten so wieder, die könnten Inflation sein, genau. Aber ja.
Aber dazu hat Maurice Höfgen ein interessantes Buch geschrieben namens Inflation. Und das gibt es in der Fouquet-Bibliothek auch zu lesen. Das heißt, falls ihr euch dafür interessiert, wie das denn mit dieser Inflation aussieht und auch damit, dass die Energiepreise in die Höhe geschossen sind, das steht in diesem Buch drin.
Ich gehe nochmal ganz kurz durch. Ich habe noch ein, zwei Punkte. Vielleicht können wir die ganz kurz abarbeiten, weil das so ein bisschen die Punkte aus dem Buch sind. Vieles haben wir auch schon angesprochen. Also zum Beispiel, dass Banken Geld schaffen durch die Kreditvergabe, was dann auch wieder gelöscht werden muss, etc. pp. Ist auch im Prinzip, das glaube ich jedem klar ist jetzt, haben wir schon angesprochen. Nächster großer Punkt für Höfgen ist auch die Eurozone. Hat er angesprochen, leider ein bisschen außen vor gelassen beim Argumentieren manchmal. Das Prinzip, was wir jetzt haben, was jetzt alles wieder problematischer macht, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, dieses ganze Prinzip der MMT wird wieder schwierig, sobald wir in der Eurozone sind, weil die Eurozone nimmt quasi die fiskalen Handlungsmöglichkeiten voraus,
weil wir nicht souverän handeln. Ganz kurz, fiskal heißt Steuern.
Staatlich. Staatlich.
Fiskus ist der Staat. Fiskalregeln sind, glaube ich, Steuerregeln. Aber ja.
Ja, staatliche Steuerung, staatliche Handlungsmöglichkeiten. Ne? Die fiskalen Handlungsmöglichkeiten sind zum souveränen Handeln sind in der Eurozone begrenzt. Das erzeugt halt Sparzwänge und laut Höfgen auch Arbeitslosigkeit, aber da habe ich ein bisschen gegoogelt, das ist umstrittener. Also sagen wir zumindest mal umstrittener, dass es Arbeitslosigkeit erzeugt. Genau, wie hast du das Kapitel wahrgenommen?
Das Kapitel zur Eurozone?
Genau, also generell seine Meinung zur Eurozone. Ich habe das jetzt aus allen Kapiteln rausgezogen ein bisschen.
Also ich finde es sehr deutlich, was er macht, dass sich die Eurozone eigentlich sehr krasse Regeln gegeben hat, die ziemlich unnötig sind. Also da gibt es ja beispielsweise diese Regel, dass maximal 60% des BIPs verschuldet sein darf, dass dann auch nur ein bestimmter Anteil von dem Einkommen und so weiter aufgewandt werden darf. Ich habe gerade diese irgendwelche 3% oder sowas im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall so ganz viele verschiedene Regeln, die die Eurozone sich selbst gegeben hat, die aber vollkommen unnötig sind. Und es gab da auch verschiedene Podcasts, in denen ich gehört habe, wo die Frage war, ja, warum sind wir denn eigentlich bei diesen 60%? Und dann steht da drin, ja, als es dieses Treffen in der Eurozone gab und die Verträge abgestimmt wurden, da haben die halt eine sehr lange Nacht durchgearbeitet und dann irgendwann meinte jemand, 60% klingt doch gut und dann haben sie die Zahl genommen. Und das heißt, heute, wenn wir irgendwie die Tagesschau oder so sehen, dann sagen alle, 60%, voll die krasse Zahl, das ist ausgerechnet auf den Cent genau. Nein, 60% ist einfach, was irgendjemand mal gesagt hat. Das bedeutet nichts Großes. Und dann ist es ja auch so, dass die Eurozone dadurch, dass sie dieses Einstimmigkeitsprinzip hat, dadurch, dass sie die Macht über das eigene Geld abgegeben hat, also Deutschland kann ja jetzt de facto nicht einfach sagen, wir machen jetzt linke Tasche, rechte Tasche, wir nehmen jetzt 100 Milliarden Schulden auf für XYZ, sondern das muss ja alles immer über die Europäische Zentralbank nochmal laufen. Genau. Also das ist genau, das heißt, da finde ich, hat er einen ziemlich guten Punkt gemacht, dass es eine große Schwierigkeit ist in der Eurozone und dass deshalb die Modern Monetary Theory nur in Teilen hier anwendbar ist. Also nur in dem Sinne eben, dass man sagt, die Eurozone kann an sich diese Schulden aufnehmen und das hat sie ja beispielsweise auch während Corona getan, aber es schränkt extrem eigentlich die Souveränität der einzelnen Mitgliedstaaten ein und deshalb finde ich das eigentlich auch eine ziemlich klare Überlegung von ihm zu sagen, eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie man aus diesem ganzen Schlamassel rauskommt. Also wenn man nicht sagt, naja, okay, gut, dann sind wir halt jetzt immer in so einer komischen, eingesperrten Lage, in der wir nicht so richtig die Möglichkeit haben, was zu machen, was wir wollen. Entweder es gibt wieder das nationale Geld, also D-Mark zum Beispiel, und jedes Land hat seine eigene Währung. Oder es kommt darauf hinaus, dass es wirklich eine europäische Finanzpolitik gibt, die das alles besser abstimmt. Weil ein Faktor, das fand ich auch noch total interessant in Bezug auf die Eurozone, ist ja wirklich, dass es da bestimmte Ziele gibt, wie 2% Inflation. Und dann ist halt natürlich die Frage, was macht man mit diesen 2%? Was Deutschland damit gemacht hat, ist, dass Deutschland mit seinen Löhnen und so weiter immer darunter war. Das heißt, Deutschland hat nicht jedes Jahr 2% Lohnsteigerung gemacht. Das kennt man ja selbst von jedem Jahr, wo es immer wieder verhandelt wird. Und dann heißt es, ach, es war jetzt schon wieder nicht die Inflation drin. Und die Preise sind wieder teurer geworden als eigentlich die Löhne. Und was dadurch passiert ist, dass Deutschland immer billiger wird. Also die Produkte aus Deutschland, die werden immer günstiger, weil die Löhne nicht ansteigen, weil die Menschen, die arbeiten, zu teuer sind, zu günstig sind. Und auf der anderen Seite haben wir dann Frankreich oder Italien, die dann die Preise, aber eigentlich Frankreich, glaube ich, sogar als Musterschüler immer 2% hat und auch dementsprechend die Löhne anpasst. Und dann wird Frankreich immer teurer. Was passiert? Frankreich verkauft immer weniger Produkte, weil Deutschland immer billiger wird. Und das, finde ich, ist eigentlich ein total kluger Gedanke, den auch schon Gregor Gysi vor, glaube ich, 20 Jahren oder so aufgestellt hat, wo man sagen kann, ja, das ist überhaupt nicht fair. Da ist die Eurozone eigentlich der Untergang für alle anderen Euro-Länder, während Deutschland zum Beispiel immer mehr verkaufen kann. Aber Deutschland macht sich ja damit auch selbst kaputt, beispielsweise in Ressourcen und so weiter. Ja, gut. Also man kann sagen, es ist schon eine sehr kluge Überlegung.
Da muss ich auch nochmal reingrätschen. Also generell zu dem Thema Eurozone. Es gibt noch mehr Punkte zur Eurozone, als die er genannt hat. Er ist sehr MMT-biased. Und er hat das auch schon richtig gesagt, zum Beispiel solche Sachen wie die bewusste Verknappung der Löhne, blöd gesagt, zur Wettbewerbshaltung ist natürlich schwierig, aber das liegt ja nicht unbedingt nur allein an Deutschland, sondern ist ja auch ein Resultat der fehlenden europäischen Fiskalpolitik. Also wir haben eine Einzelstaatenpolitik, aber eine Gesamtstaatenwirtschaft erschaffen. Und nicht Wirtschaft, aber einen Gesamtstaatenhandel erschaffen. Und das geht ja so nicht zusammen. Es gibt noch mehr Konzepte als die, die er jetzt genannt hat, tatsächlich zu diesem Euro-Dilemma, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, wir denken die Eurozone komplett neu als einzelnen Staat. Und es gibt jetzt eine komplette Euro-Politik, die auch von allen umgesetzt werden muss und eine Euro-Justiz, die von allen umgesetzt werden muss und eine europäische Wirtschaft, die von allen umgesetzt werden muss. Und die Länder und die einzelnen Länder sind quasi wie Staaten in den USA. Die haben zwar eine gewisse Souveränität, Sachen zu handhaben, sind aber insgesamt immer in erster Linie dem europäischen Recht und dem europäischen Gedanken unterworfen. Ist real so nicht umsetzbar, ne? Das oder sehr schwer umsetzbar, sagen wir es mal so, weil welcher Staat gibt schon gerne nach so vielen Jahren Existenz seine Souveränität auf?
Wir sehen auch, aber das ist ja, was die Europäische Union eigentlich seit der Gründung macht.
Ja, in sehr abgespeckter Form. Und sagen wir auch mal ganz ehrlich, also wenn die Europäische Union jetzt was durchsetzen möchte, was ein einzelner Staat nicht umsetzen möchte, hat jeder Staat auch jederzeit die Möglichkeit zu sagen, machen wir nicht, wir hauen jetzt ab oder wir lassen das. England ist das beste Beispiel dafür. Ne? Also es ist ja nicht, dass wir jetzt wirklich ein Staat sind, der bloß quasi versucht, jetzt hier das Beste daraus zu machen, sondern es sind immer noch einzelne halbwegs souveräne Staaten, die sich einfach verbunden haben. Ne? Ging ja auch alles mit dem Kohle- und Stahlhandel in der Europäischen Gemeinschaft los. Also das ist ja eher ein Wirtschaftszusammenschluss als ein wirklicher politischer Zusammenschluss. Und was er da auch viel vergisst, ist ja nicht nur die Wirtschaft, der wirtschaftliche Aspekt der Eurozone, sondern auch der politische Aspekt, der dann mit da reinzählt. Die Stabilität, die dazukommt. Die zweitwichtigste Währung auf der Welt nach dem Dollar ist der Euro. Das ist einfach die wichtigste Rückfallwährung, die wir mit haben. Na klar gibt die Eurozone auch ganz viele Probleme aus. Ne? Aber trotzdem geht es ja auch darum zu sagen, hey, wir haben hier eine Stabilität geschaffen, auch nach außen hin. Eine stabile Eurozone ist ja auch als, ich sag mal, Gegner in einem Wirtschaftskrieg viel bedrohlicher als jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Griechenland. Als einzelne Partei. Ne? Also das ist ja auch ein Punkt, den er leider sehr vergisst. Also ein stabiles Standing nach außen hin und ein gemeinsames Ziel, auf das wir alle hinarbeiten. Ich sag dir auch ganz ehrlich, die europäischen Klimaschutzmaßnahmen, die wir haben, sind super. Aber ich glaube nicht, dass die alle Länder umsetzen würden in der Eurozone, wenn das von Europa nicht vorgegeben worden wäre. Also ich glaube, da gibt es viele Länder, die sich da auch gerne zurückziehen würden, auch aus finanziellen Gründen. Und der Punkt, den er dann bringt, dass Deutschland durch seine Wettbewerbsfähigkeit, sag ich mal, auch Probleme und Arbeitslosigkeit schafft, ist auch insofern umstritten, als dass er sagt, ja, aber das sind ja auch Politiken, die jeder Staat für sich entscheiden muss. Also auch ein Griechenland oder ein Frankreich könnte anders wirtschaften, jetzt mal nicht nur mit den Löhnen, sondern auch als gesamtwirtschaftliches Konstrukt. Weil dass Frankreich immer teurer wird und immer teurer wird, hängt ja nicht allein mit den Löhnen zusammen. Das ist ja ein wirtschaftliches Konstrukt, was da zusammenfällt. Das ist ein Wirkungsfaktor und ein Potenzial, was da mit reinfällt. Aber auch da gibt es ja Maßnahmen, um gegenzusteuern. Ein Konzept, was er damit reinbringt, was wieder in die MMT zurückgeht, das bezieht sich jetzt nicht explizit auf Europa, aber um aus Europa rauszukommen, ist zum Beispiel als Lösung eine Jobgarantie anzubieten. Das wäre auch in ganz Europa möglich und damit könntest du ja auch solche wirtschaftlichen Faktoren wieder stabilisieren. Was er damit ausdrückt, ist im Grunde genommen nichts anderes als zu sagen, also DDR-like, jeder arbeitet. So weniger mit dem Hintergedanken, wir zwingen dich jetzt in diesen Job rein und musst diesen Job nehmen, sondern er denkt das sehr utopisch mit dem, ja, wir gucken jetzt, was du gut kannst und wenn du keinen Job von dir aus findest, dann geben wir dir einen Job, wo du gut reinkommst. Es gibt dann so verschiedene Arbeitsbereiche im kulturellen, im wirtschaftlichen, im handarbeitlichen und was auch immer, wo du dann hingeschickt werden kannst, wo du ein gutes, solides Grundeinkommen hast, bis vielleicht ein Job, der dir besser gefällt, frei wird oder bis dann irgendwie eine Möglichkeit entsteht, dass du anders in der Wirtschaft unterkommst. Und da kannst du auf jeden Fall gut arbeiten, du erschaffst reelle Ressourcen, weil das ist das momentan eigentliche Problem, was er anspricht, dass zu viel Geld ausgegeben wird für zu wenig Ressourcen, die zurückkommen. So möchte er das ein bisschen auffangen, so könnte er solche Sachen wie in Griechenland ja zum Beispiel auch ein bisschen abfedern. Krisen könnte man somit abfedern. Solche Krisen treffen ja Europa in der Regel härter als andere Wirtschaftsstaaten, die souverän handeln können. Und da ist er mit seiner Jobgarantie mit einem Lösungsvorschlag gekommen, der sehr anspruchsvoll ist, makroökonomisch logisch ist, aber schwierig ist. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, was du über das Thema Zwang denkst in der letzten Folge. Und ich bin gespannt, was dein Gedanke zu dem Punkt ist.
Also für mich ist die Jobgarantie kein Zwang, sondern eher die Umkehrung des Arbeitszwangs. Also, dass wir jetzt gerade dass es eigentlich das jetzige System ist, nur mit der Umkehrung, dass nicht mehr die einzelnen Bürger in der Pflicht sind, zu sagen, ich nehme jetzt jeden Job an oder ich muss mich da jetzt reinzwingen, sondern viel eher, dass der Staat sagt, du scheinst jetzt gerade keinen Job zu finden auf dem freien Arbeitsmarkt. Aber guck mal, wir haben hier in der Stadt ein Kunsthaus. Da könnte es doch total sinnvoll sein, nochmal eine Person mehr zu haben, die Führungen gibt und dann beispielsweise für SchülerInnen dann ermöglicht, dass die da eine Tour bekommen. Und das gibt es halt aktuell eher wenig, also ja, zu wenig, beziehungsweise könnte es ja viel mehr geben. Also beispielsweise sind ja super viele Menschen im Ehrenamt für verschiedene Vereine. Warum kann man diese Menschen, die total viel Engagement zeigen, nicht auch wirklich anstellen als eben SporttrainerInnen? Warum gibt es beispielsweise Tafeln, die sich auch eben ehrenamtlich organisieren müssen, wenn eigentlich Daseinsvorsorge so was vom Staat ist? Also es gäbe total viele Möglichkeiten zu sagen, hier an dieser Stelle fehlen uns aktuell bestimmte Ressourcen, aber wenn wir Leute bezahlen, dann können wir ihnen total gute Möglichkeiten geben, können die Ressourcen viel nützlicher umsetzen und die Leute, die dann vielleicht aktuell sagen, ja, ich finde halt keinen Job da, ich würde aber zum Beispiel gerne bei der Tafel arbeiten oder ich würde gerne mich irgendwie sozial einbringen, die könnten dann wirklich selbst ja einen Job haben, der auf sie abgestimmt ist. Also er meint ja auch, das wäre beispielsweise möglich, dass das auch eben in Teilzeit ist oder ein Minijob oder halt eben Vollzeitjob, was man eben benötigt.
Ja, ich sag mal, ähnliche Konzepte gibt es ja jetzt auch schon und wie gut die funktionieren, sehen wir. Ich bin skeptisch, also ich finde die Idee schön, bin aber sehr skeptisch, ob das als Konstrukt so umsetzbar ist, weil also du ja auch Strukturen dafür schaffen musst, die sehr umfangreich sein müssen.
Ja, aber was meinst du jetzt konkret, also, was es bis jetzt schon gibt?
Also zum Beispiel gibt es ja auch diese, wie nennt man das, Eurojobs? Wo du quasi, wenn du jetzt arbeitslos bist und findest keinen Job, weil entweder gesundheitliche Probleme oder einfach die Ausbildungsvoraussetzungen bringst du nie mit oder was auch immer das Problem ist, dann wirst du in solche Jobs reingeworfen, wie zum Beispiel in irgendwelchen Jugendzentren oder Kulturzentren oder irgendwelche Arbeitsplätze, wo du dann quasi 4 Stunden am Tag arbeitest und da dann dein Soll erfüllt und dann kriegst du irgendwie so ein Grundgehalt ausgezahlt. Die gibt's ja schon. Die sind schon da und die werden auch bis zum gewissen Grad angenommen, sind aber wirtschaftlich irrelevant. Also das sind, blöd gesagt, momentan Beschäftigungsmaßnahmen und deswegen sage ich, ist das schwierig umzusetzen aus meiner Sicht, weil du musst ja, und das ist ja das, wovon er ausgeht, wirtschaftliche bzw. ökonomisch sinnvolle Jobs schaffen, die auch eine Ressource erzeugen, weil das ist ja das große Thema, was dahinter steht. Also dieses, wenn wir Geld ausgeben, muss eine Ressource als Gegenwert geschaffen werden, damit wir nicht ins Loch rutschen. Und da ist das, wo ich ein riesen Fragezeichen im Kopf habe, wie er das schaffen möchte, dass wir ressourcensteigernde Jobsgarantien schaffen können, die auch dann noch ausreichend Jobs bieten, wenn in einer Krise viele aus diesem Arbeitsmarkt rausfallen. Weil das ist ja auch sein Punkt. Er sagt, wir haben jetzt Krise, die ganzen Jobs gehen flöten, wir müssen jetzt erstmal alle auffangen. Ihr wollt arbeiten, ihr wollt euer Gehalt weiterbekommen, ihr wollt ein gutes Grundgehalt haben und nicht mit einer Grundsicherung leben müssen, dann gibt es jetzt hier einmal bitteschön diese Jobs in der Wirtschaft, die viele Ressourcen schaffen, wo ihr arbeiten könnt. Das ist ein Konzept, was er toll durchdacht hat, was aber leider noch ganz viele, also aus meiner Sicht, ganz viele Lücken aufweist.
Ja, das habe ich, genau, also ich glaube, das ist jetzt nicht nur sein eigener Punkt, diese Jobgarantie, sondern
ja,
ist schon ein Konzept, was in dieser Blase der Modern Monetary Theory und weitere schon länger existiert. Ja, aber genau, die konkrete Umsetzbarkeit ist ja immer die Frage, also da kann man ja immer nur spekulieren, also ich glaube schon, dass es sinnvoller ist, Menschen die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten, statt zu sagen, naja, okay, dann kriegt ihr jetzt Grundsicherung. Weil er sagt ja auch selbst, es geht dann darum, dass das Arbeit ja auch viel mehr schafft, als einfach nur, dass man Geld hat, sondern auch, dass man diesen Sinn und so weiter hat. Also da gibt es ja auch eine Menge positive Aspekte, die sozialer Natur sind.
Ja, durchaus. Aber wie gesagt, da gibt es ja schon Konzepte, die da reingreifen, aber da braucht die Modern Monetary Theory, MMT, ich sage einfach MMT jetzt, Leute, die braucht da ein bisschen Nachschärfung. Bevor wir uns darin jetzt verlieren, ein letzter Punkt, einen letzten Punkt will ich ganz kurz anreißen und den fand ich nämlich richtig cool, Thema Steuern. Weil er sagt ja, Steuern sind momentan so ein bisschen missbräuchlich. Weil Steuern werden gerade als Staatseinnahmequelle gesehen, was sie ja de facto nach der MMT nicht sind. Und Steuern sind eigentlich ein Steuerungstool. So, deswegen ein lustiger Zusammenhang, ein Steuerungstool, um Inflation einzufangen, um soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen, etc. pp. Und das sind sie momentan nicht. Und wir befinden uns in der, Achtung, Fachwort, eher Austerität, also die politische Kürzung der öffentlichen Ausgaben, was schädlich ist und für Rezessionen sorgt, weil wir versuchen, durch Steuern diese Ausgaben refinanzieren, was ja Quatsch ist.
Mhm,
ja. So. Und das fand ich einen richtig coolen Punkt, mit dem ich zumindest jetzt ganz gerne schließen würde, diesen Argumentationsstrang. Also er erklärt ganz, ganz wunderbar dieses Steuerkonzept von Steuern sind ein Mittel zum Nachbessern. Was haben wir vorher zu viel reingegeben, was müssen wir jetzt wieder zurücknehmen, was müssen wir rausnehmen, wo haben wir jetzt zu viel, wo haben wir zu wenig, da können wir jetzt ausgleichen. Ne?
Ja.
Um eine solide soziale Handlungsbasis zu schaffen. Und das fand ich ein wunderbares Argument zu sagen, hey, diese ganze Mehrwertsteuer zum Beispiel ist eigentlich sozial total ungerecht.
Ja.
Weil,
ja, ja.
Sag ich mal, einkommensschwächere Haushalte überproportional belastet werden, während einkommensstarke Haushalte das quasi gar nicht mitkriegen, dass da eine Mehrwertsteuer ist. Und auch andere Steuern, die da in die Richtung gehen. Der Staat kann ja durch Steuern auch Handlungen steuern. Ich liebe diese Koinzidenz. das macht er momentan leider zu wenig und zu unausgeglichen. Und das war einer der stärksten, einer der stärksten Punkte dieser ganzen MMT für mich, zu sagen, hey, der Staat als Akteur hat bitte auch darauf zu achten, dass er die Tools zum Steuern auch richtig einsetzt, und das tut er momentan nicht. Und da war ich, als ich das Kapitel gelesen habe, habe ich ein kleines Freudentränchen im Auge gehabt. Da war ich, sehr positiv.
Du willst einfach weniger Steuern zahlen.
Gib es zu. Ich will sinnvollere Steuern zahlen. Weil,
auf jeden Fall.
Weil momentan heißt es, ey, Steuern sind dafür da, dass wir Brücken bauen können, dass wir unsere Ausgaben finanzieren können. Und in der Eurozone ist das nochmal ein bisschen anders, da gebe ich ihm recht, da ist das durchaus bis zum gewissen Grad noch der Fall, aber das ist nicht der Sinn und Zweck von Steuern. Steuern ist nicht dafür da, dass der Staat finanziert wird. Steuern sind dafür da, um einen wirtschaftlichen Ausgleichsposten zu stellen. Und das ist momentan nicht der Fall. Momentan sind Steuern wirklich als Strafmittel angesetzt, beziehungsweise als werden als Einnahmequelle gesehen und deswegen total missinterpretiert. Das kann ich angehen, weil dadurch eine Unproportionalität entsteht, die leider falsch belastet. Nein, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist ein Riesenthema, das, glaube ich, allen auch bewusst ist, aber fand ich toll nochmal dargestellt.
Ja, also ich würde jetzt widersprechen in dem Sinne, dass ich nicht finde, dass Steuern eben, dass wir auf der Skala von A bis, also von die Steuern sind sinnvoll bis hin zu die Steuern sind unsinnvoll, so ganz auf dem Unsinnvollen sind, sondern zum Beispiel die Einkommenssteuer ist ja beispielsweise, sagt er ja auch, einigermaßen gut angesetzt. Die Mehrwertsteuer ist halt eben quatschig. Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich wieder bestimmte Konsumsachen, die ja auch sinnvoll sind zu steuern, beispielsweise Tabaksteuer oder Alkoholsteuer, wo man dann sagt, ja, okay, da ist ja wieder diese Steuerung da, dass bestimmte Sachen teurer gemacht werden. So.
Ja, ja.
Damit würde ich jetzt in unser Fazit der Bibliotheksfolge gehen. Und anschließend freue ich mich auf unseren Einstieg in die Bonusfolge. Das heißt, wenn ihr uns da einen Kaffee im Monat spendieren möchtet, dann könnt ihr, ich habe es jetzt übernommen von Nils, dann könnt ihr, er freut sich, dann könnt ihr, genau, mehr von uns hören. Und dann könnt ihr sozusagen den besten Teil des Podcasts mitbekommen, weil die Folgen bis hierher sind natürlich sehr gut, aber der beste Teil, der kommt natürlich im Anschluss. So, und damit gehe ich in das Fazit und sage, ja, ich bin sehr froh, dass es dieses Buch gibt und dass ich es jetzt auch noch mal lesen konnte, weil ich diese Sichtweise, diese Brille der MMT immer wieder gut finde, um so einen Blick auf politische Felder, Handlungsfelder zu legen. Also da würde ich im Fazit dir widersprechen, das ist total fies, weil du davon gesprochen, dass die MMT angewandt wird und Maurice Höfgen macht aber immer wieder stark, dass die MMT kein sozusagen Werkzeugkasten zum Handeln ist und ich mache mal das aus der MMT oder das, sondern die MMT ist halt diese Brille, dass man sagt, so, der Staat kann sich verschulden, wie er möchte. Was ich damit mache, ist dann natürlich immer die Frage. Und er ist zum Glück für uns auf der progressiven Seite und hat sehr viele progressive Vorstellungen, wie man durch diese Sichtweise eine linke Politik gestalten könnte, also eine Politik, die dann für alle besser ist, dass alle sozial besser gestellt werden, während wir auf der anderen Seite sehen, dass es auch Leute gibt, die die MMT, sagen wir mal, implizit anwenden, wie zum Beispiel ein Donald Trump, der gesagt hat, we print the money, also wir geben das Geld aus, wir drucken das Geld und man an vielen Stellen bei Trumps Politik auch sehen kann, er nutzt die MMT sehr geschickt, um dann Reichen ein Geschenk zu machen. Und das ist eigentlich, finde ich, ein sehr guter Punkt, dass man sagt, so, wir schärfen auch unser Verständnis dafür, was denn eigentlich Geld im Staat bedeutet und können auf die Weise schauen, ist das, was in der Politik gerade umgesetzt wird, sinnvoll oder eher nicht? Also jetzt mal so aus der aktuellen Debatte heraus würde ich noch mal ganz kurz das Rententhema aufgreifen und sagen, müssen wir jetzt wirklich über irgendwie darüber diskutieren, wie viele Milliarden jetzt aus dem Staatshaushalt da reingehen? Oder können wir nicht einfach sagen, was sind denn die Ressourcen, die wir dafür brauchen? Also das, finde ich, ist dann, was oft verloren geht. Und deshalb, finde ich, ist dieses Buch auch für aktuelle Debatten total interessant.
Gut, dann steige ich jetzt mit meinem Fazit nochmal ein, bevor wir dann in die Lesebewertung gehen. Die muss unbedingt drin sein.
Ist nicht ja, danke dir. Und, steht wahrscheinlich richtig groß vor dir irgendwo.
Ich hab extra so eine kleine Spickzettel hier unter Monitor kleben. ich greife ganz kurz nochmal auf, was Nicola gesagt hat. Ja, man kann die MMT als Brille sehen. Das nimmt sie aus meiner Sicht, ich sage ganz bewusst, das ist eine Meinung, aus der Handlungsverantwortung raus. Und das fände ich schade, weil ich denke, dass sie dahin gehört, in die Handlungsverantwortung, weil sie zu viele grundlegende Prinzipien ändert, als dass sie dort nicht hingehört. Am Anfang vergleicht er das auch mit dem tektonischen Platten, dass das ewig hieß, die sind alle fix und die dürfen sich nicht verschieben. Und als es dann rauskam, dass es so war, wurde dieses Konzept ewig nicht akzeptiert. Und er hat das als sehr wegweisend beschrieben. Und dann darf es auch bitte die Verantwortung aus meiner Sicht übernehmen, das auch zu sein. Ganz kurzes Statement zum Schluss jetzt also das Buch Mythos Geldknappheit ist auf keinen Fall neutral oder akademisch zu sehen. Das ist bewusst ein politisches Werk. Also es geht bewusst an eine Grenze. Es zeigt aber auch sehr präzise, warum unsere Debatte über Staatsfinanzen sehr auf falschen Annahmen beruht. Also auf, sag mal, älteren oder veralteten Annahmen seiner Sicht aus. Er hilft uns damit also quasi Politik nicht als monetäres Machtspiel zu sehen, sondern als Organisation von reellen Ressourcen, also Ressourcenmanagement mehr. Man kann also seine Schlussfolgerungen gerne kritisieren, aber man sollte die Grundlage auf jeden Fall ernst nehmen, weil da hat er eine super, super Basis geschaffen. Denn ohne das realistische Verständnis eines Geldsystems, das wir jetzt haben, würden keine realistischen Lösungen möglich sein, die für die Herausforderungen, die wir in dieser Zeit haben und die auch noch auf uns zukommen, auf jeden Fall gebraucht werden.
Danke dir. Das war doch schon fast eine akademische Zusammenfassung des
Ganzen. Leute, jetzt die Buchbewertung, ich war die ganze Zeit drauf. Lesebewertung, was sagst du? 1 bis 5.
Uff. Ich bin in dieses Buch reingestartet mit dem Gedanken, das könnte so eine 1 oder 2 sein, weil ich das damals als sehr angenehm empfunden habe. Je tiefer ich eingestiegen bin und versucht habe, das dann für den Podcast aufzubereiten, dachte ich so, nee, das ist dann doch irgendwie eher so eine mindestens 3, ich würde eher in Richtung 4 gehen. beziehungsweise wenn wir jetzt davon ausgehen, wie akademisch werden unsere Bücher in diesem Podcast, würde ich fast sogar auf 5 gehen. Also, weil ich nicht weiß, ob wir Interesse haben, Bücher, die akademischer sind als das, aufzunehmen. Weil ich, also das wäre jetzt mal meine These, dass es jetzt doch schon an die Grenze dessen geht, was wir denn eigentlich in diesem Podcast behandeln wollen, weil ich muss sagen, es gab viele Stellen, die ich ja doch noch mal irgendwie so ausklamüsern musste und noch mal draufschauen musste. Er ist total nett in seinen Formulierungen, dass er sagt, so, ich erkläre das jetzt noch mal und ich mache das noch mal so und ich wiederhole mich auch ein paar Mal. Aber er hat halt auch wirklich Bilanzen da drin, also wo drin steht, wie
oh Gott, diese Tabellen teilweise, diese ja. Tabellen, oh, du mein Herr.
Und mit diesen Geldkreisläufen, die man erstmal verstehen muss. Und selbst ich als Person, die schon länger mit diesen Gedanken unterwegs ist, ich fand es schon nicht ganz einfach, dieses Buch zu lesen. Das heißt, ich würde sagen, für unseren Podcast vielleicht sogar fast schon 5.
Legen Sie sich fest.
Für insgesamt Bücher sagen wir mal so 3,5. Also das kann man schon noch lesen. Das hat viele Beispiele, es wiederholt sich oft. Es ist ja sehr freundlich, immer wieder diese Wiederholungen zu haben. Also dementsprechend würde ich sagen 3,5 für, wenn man Bücher insgesamt nimmt, 5 für uns. Was würdest du sagen?
Okay, ich finde diese Einteilung gerade super spannend. Also 3,5 für so allgemein Bücher.
Okay. Wenn wir jetzt noch diese ganzen akademischen Literaturen mit einbeziehen.
Ja gut, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt Fachstudien mit in diesen ganzen Rahmen einbeziehen.
Genau. Okay. Ja, aber wir hatten mal gesagt, dass 5 Hegel oder sowas ist.
Ja, ja.
Und das ist kein Hegel.
Jein, jein. Jetzt komme ich auch mit meiner Bewertung und warum ich denke, dass es vielleicht doch Hegel ist. Weil.
Das müssen wir ihm zuschicken.
Weil. Oh Gott. Weil, jetzt kommt der Kern. Also meine makroökonomischen Kenntnisse waren vorher nicht schlecht. Nicht studienreif, lange nicht studienreif, aber genug, um aktuelle wirtschaftspolitische Entscheidungen nachvollziehen und verstehen zu können. Mhm. Und ich habe ganz schön an dem Buch gehadert. Nicht, weil das Grundverständnis schwer ist. Da gebe ich dir recht, also er erklärt es sehr gut, sondern weil, um das Konzept wirklich zu verstehen und nachvollziehen zu können, du unglaublich viel Hintergrundwissen parat haben musst, um das auch nachvollziehen zu können. Klar, diese grundlegende Bilanzierung von Geld entsteht, Geld wird vernichtet, Geld entsteht, Geld wird vernichtet, das ist einfach, das ist nicht das Problem. Aber sobald es in diesen Kontext geht, von man betrachtet den Staat nicht als isoliertes Konstrukt, sondern als Teil eines großen globalisierten Marktes, dann wird es richtig knifflig. Und dann musst du auch die Wirtschaftskonzepte als ganzes Konstrukt verstehen. Und da wurde es für mich dann tatsächlich schwierig. Und deswegen sage ich ja, es kann durchaus als Hegel verstanden oder als Hegel gelesen werden. Stell dir mal vor, du hast gar keine makroökonomischen Hintergründe und liest dieses Buch. Dann ist es für dich genau wie Hegel. Dann kannst du da nichts mit anfangen. Klar, er erklärt das super. Aber wenn du dieses grundlegende Geldwertesystem nicht verstehst oder noch nicht da warst, dann ist das für dich totales Neuland und wird auch nicht greifbarer durch die ganzen Tabellen, die er da reinstellt. Ja? Und durch die Anschauungsbilder, die er dann mal verwendet. Wenn du mit einem guten makroökonomischen Hintergrund rangehst und ein bisschen schon volkswirtschaftlich Verständnis hast, dann liest sich das natürlich auch ganz anders. Natürlich auch abhängig davon, auf welcher Basis du es liest, also ob du es bloß mal lesen möchtest, um es zu lesen, oder ob du es wirklich auch anwenden können oder verstehen können möchtest. Dann, ich sag mal, wir greifen das ja auch tiefer auf als jeder Leser oder jede Leserin, die das mal so durchlesen möchte. Ne? Deswegen ist es für uns nochmal ein bisschen kniffliger, das durchzugehen. Ich sage, das ist für mich ganz klare 4 Punkte. Mhm. Also auch im Gesamtbücherkontext. Du sagst es schon richtig, also es ist noch kein Hegel, also das Grundlegende, diese Komplexität dahinter, hätte er noch deutlich weiter ausführen können. Ich sage aber, dass das von der Basis her ein Thema ist, wo du dich auch reinlesen können musst. Und jetzt kommt der nächste Punkt, warum ich auch sage, es könnte in Hegel sein, also sein Schreibstil. Wir können uns ja über seine Fachlichkeit, können wir uns ja streiten. Also die ist ja, unbestritten ist diese Fachlichkeit da. Aber dieser Schreibstil, oh mein, also du findest es toll, dass er Sachen dreimal erklärt. Oh, ist mir teilweise, Entschuldigung, ich möchte jetzt niemandem auf den Schlips treten. Und ich weiß, er hat noch mehr Bücher geschrieben und ich bin mir auch bewusst, dass es bestimmt besser geworden ist und dass es auch toll ist, was er gemacht hat. Aber es ist mir auf den Sack gegangen. Teilweise, oh, dann liest du ein Kapitel und es gibt so Konzepte, die hast du dann auch verstanden. Also, dass Geld entstehen kann und auch wieder verschwindet, das habe ich verstanden. Und es kommt bis zum Ende des Buches, erklärt er das gefühlt jedes Kapitel zweimal, dass Geld entsteht und verschwindet. Entsteht und verschwindet. Entsteht. Und ich sage, ja, es ist wie wenn du mit dem Kind spielst. Kuckuck, wo bin ich denn? Kuckuck, wo bin ich denn? Ja, ich habe es verstanden. Du bist da. Und du bist dann wieder weg, aber du bist ja eigentlich noch da. Und es ist schon verstanden. Und er hat das toll, er hat wirklich einen fachlich guten Hintergrund. Aber über den Schreibstil, da müssen wir uns wirklich nochmal unterhalten. Das war wirklich, wirklich anstrengend für mich. Leute, also, wenn ihr noch gar keinen ökonomischen Hintergrund habt, dann hilft euch das vielleicht nochmal so, diese Konzepte auch leichter nachzuvollziehen. Aber wenn man Sachen so verstanden hat und so grundlegende Sachen klar sind, dann war teilweise auch viel, viel davon sehr wiederholend und auch sehr alternativlos. Also es ist kein Buch, was man nimmt, um Wirtschaft zu lernen, sondern es ist ein Buch, was du nimmst, um Wirtschaft neu zu entdecken. Würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Deswegen ja. Klare 4-Punkt-Deckel drauf von meiner Seite. Wir sind bei 57 Minuten, Nikolai.
Oh Gott. Das, ja, liebe HörerInnen, wir haben uns fast auf das Doppelte gesteigert. Vielen herzlichen Bitteschön. Und
bitteschön.
Und genau, wenn ihr jetzt sagt, das war trotzdem nicht genug, was es natürlich nicht war, dann spendiert uns den Kaffee und kommt in unsere Bonusfolge. Wir freuen uns auf euch. Nächsten Monat werden wir über das Buch Werte von Maya Göpel sprechen. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was du dazu sagst vom Schreibstil her, weil da geht es, glaube ich, in die entgegengesetzte Richtung aus dem, was ich
gesehen habe. Ach, Nikolai, mach mich doch nicht unglücklich. Kann man nicht mal was wie Winnie Pooh lesen oder so?
Das kommt dann vielleicht übernächsten Monat.
Ja, okay.
Dann sage ich bis nächsten Monat, Nils.
Bis dann.